hallo und herzlich willkommen zu Queer Einsteigen. Queer Einsteigen wird 5 Jahre alt. Wer hätte das gedacht, als im Sommersemester 2007 die Idee für eine Vorlesungsreihe zu Queer Studies aus einem Seminar an der MLU entstand? Am wenigsten wohl diejenigen, die dann über ein Jahr lang akribisch an der Umsetzung gearbeitet haben. Einer der Mitbegründer von Queer Einsteigen, Clemens Ketelhut, steht heute hier neben mir und wird sich mit einem Vortrag beteiligen. Im Wintersemester 2008 war es dann soweit. Die Reihe startete mit einem Vortrag von Ulrich Bröckling unter dem Titel Normalabweichungen, warum es normal ist, dass es Abweichungen von der Norm gibt. Damit war und ist bis heute ein zentrales Feld der Queer Theory benannt. Das Verhältnis von Normalität und Abweichung, das Zustandekommen vermeintlich eindeutiger Identitätskategorien und die sie durchziehenden Macht- und Ungleichheitsverhältnisse. In fast 30 Vorträgen wurden diese Fragen in den letzten 4 Jahren aus verschiedensten Perspektiven beleuchtet. Neben den Vorträgen, die ganz klar den Kern der Reihe von Queer Einsteigen bilden, wurden auch immer wieder andere Formate der Auseinandersetzung versucht. Neben einer Ausstellung und Filmvorführung zum Start im Wintersemester 2008 waren dies in den letzten Jahren Workshops mit unterschiedlichen Schwerpunkten, beispielsweise zu Rassismus, Heteronormativität und Klassismus. Es gab Salongespräche zu Diversity und Körpernormen. Und seit kurzem versuchen wir uns an Podiumsdiskussionen, von welchen eine bereits gestern stattfand zum Thema Geschlecht und Stimme. Eine weitere wird nächste Woche Dienstag um 17 Uhr bei Radio Korax zum Thema Intersexualität folgen. Neben der wissenschaftlichen und theoretisch geprägten Auseinandersetzung war es für uns wichtig, ebenso eigene temporäre queere Orte zu schaffen, um das Spielen mit Identitäten und den Versuch von diskriminierungsfreien Räumen auch praktisch angehen zu können. Daher fanden im Rahmen von Queer Einsteigen in diesem Jahr auch erstmalig 2 Partys statt. Wer weitere Ideen für eine Auseinandersetzung mit queeren Themen hat, kann dies gerne vorschlagen oder besser noch, sich selbst bei Queer Einsteigen einbringen. Wir sind immer offen für neue Formate und neue Menschen. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch an alle, die sich über die Jahre aktiv an der Organisation beteiligt haben. Diese Leute haben einen nicht unerheblichen Teil ihrer Freizeit in dieses Projekt investiert. Weiterhin danken wir natürlich allen, die sich inhaltlich über Vorträge, Workshops, Diskussionsbeiträge und Moderationen eingebracht haben. Unser Dank gilt selbstverständlich auch all jenen, die hier als Publikum anwesend sind und waren. Ohne eine entsprechende Resonanz hätte Queer Einsteigen nicht bis heute und schon gar nicht in dieser Intensität und Qualität bestehen können. So eine Reihe braucht neben personeller allerdings auch finanzielle Unterstützung. Hierfür danken wir dem Studierendenrat der MLU, erst für die Projektförderung und jetzt für die Förderung als offizieller Arbeitskreis mit einem jährlichen Finanzhaushalt. Das macht unsere Arbeit vielfältiger und flexibler. Wir danken außerdem der Aktion Mensch für die Finanzierung der Ausstellung sowie 2 der größeren Workshops. Außerdem danken wir unserem langjährigen Kooperationspartner Radio Korax, hier insbesondere Katrin Schröder, für die kontinuierliche Berichterstattung sowie die regelmäßig mit uns und mit unseren Referierenden durchgeführten Interviews. Ein besonderer Dank geht auch an das gesamte Team der Weiberwirtschaft für die inhaltliche und organisatorische Zusammenarbeit. Für den schönen Jingle, den wir eben hier und auch zu den meisten anderen Vorträgen hören durften, danken wir Annette Mehlhorn, eine weitere Mitbegründerin von Queer Einsteigen, die das Geschehen jetzt von Kanada aus verfolgt. Für die Möglichkeit des kostengünstigen Drucks des Infohefts danken wir dem Copyshop Halle. In diesem Jahr besteht Queer Einsteigen erstmalig aus 10 Vorträgen. Damit ändert sich auch der Rhythmus. Die Vorträge finden nicht mehr 2-wöchentlich statt, sondern jede Woche. Das ist zum einen dem 5-jährigen Jubiläum geschuldet, zum anderen der einfachen Tatsache, dass die personell stark gewachsene Gruppe ganz unterschiedliche Interessen hatte, sodass wir letztendlich uns für eine quantitative Erweiterung der Reihe entschlossen haben, um möglichst viele Themen bearbeiten zu können. Anders als in den vorangegangenen Jahren gibt es in diesem Durchlauf kein übergeordnetes Thema, so wie es beispielsweise im Wintersemester 2011 mit Räumen und im Wintersemester 2010 mit Körperlichkeit der Fall war. Vielmehr bearbeiten die Vorträge solche Themen, die bisher nicht ausreichend vertreten waren. So wird es einige grundlegende Vorträge geben, wenn zum Beispiel der Poststrukturalismus als maßgebliche Theorieströmung vorgestellt, die Rezeptionsprozesse feministischer Theoriebildung nachgezeichnet und über das Verhältnis von Postkolonialismus und Feminismus diskutiert wird. Aber auch nach konkreten Anwendungen der Queer Theory in der sozialen Arbeit soll gefragt werden. Ebenfalls von Interesse werden das Aufkommen antifeministischer Strömungen sowie der Rassismus der Sarrazin-Debatte sein. Um die Hürde der Teilnahme an den teilweise doch recht abstrakten und theorielastigen Fragestellungen zu senken, starten wir heute mit einem einführenden Vortrag, der ganz grundlegende queer-theoretische Annahmen vorstellen und mit dem Publikum diskutieren möchte. Wir freuen uns ganz besonders, dass wir Clemens Kittluth für diese Aufgabe gewinnen konnten, da er als Mitbegründer der Reihe maßgeblich Anteil daran trägt, dass wir heute bereits hier im fünften Jahr stehen können. Und ich ganz persönlich kann sagen, dass du, lieber Clemens, auch für meine Auseinandersetzung mit Queer von zentraler Bedeutung warst und bist. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du diesen heutigen Abend mit einem Vortrag füllen wirst. Zu seiner Person. Clemens Kittluth hat nach einer Ausbildung zum Heilerziehungspfleger Ökonomie, Soziologie und Rehabilitationspädagogik studiert und ist seit 2008 wissenschaftlicher Mitarbeiter am hiesigen Institut für Pädagogik, am Lehrstuhl für historische Erziehungswissenschaft und Frauen- und Geschlechterforschung. Seine Arbeitsschwerpunkte sind historische Bildungsforschung sowie aktuelle Fragen der Gender- und Queer-Studies. Bevor wir gleich zum inhaltlichen Teil des Abends übergehen, wie immer die Ankündigung, dass es nach dem Vortrag die Gelegenheit geben wird, mit dem Referenten und mit uns bei wahlweise Kalt- oder Heißgetränken gemütlich in eine kleine Kneipe zu gehen und dort den Abend ausklingen zu lassen. Das war's von meiner Seite. Es kann losgehen. Wir wünschen einen spannenden und erkenntnisreichen Abend.
Ganz herzlichen Dank für die nette Begrüßung und die berührenden Worte. Für mich ist es heute schon was ganz Besonderes, hier zu stehen. Das muss ich trotzdem noch mal eben loswerden. Also 5 Jahre, ne? Also als wir damals angefangen haben mit dieser Reihe, da war das so eine Idee, naja, wir machen mal so ein paar Vorträge und dann machen wir vielleicht noch eine Ausstellung. Und wenn das dann irgendwie gut läuft, könnte man ja mal irgendwann vielleicht mal noch. Und jetzt stehen wir quasi zum 5. Mal vor so einem großen Programm mit spannenden Leuten. Und ich erinnere mich natürlich, also das würde ich dann lieber nachher in der Kneipe erzählen, auch an die eine oder andere skurrile Begebenheit, die wir im Rahmen dieser Reihe hinter uns gebracht werden. Heute habe ich nun das Vergnügen, und das freut mich besonders, den Einführungsvortrag zu halten. Und der soll in diesem Jahr tatsächlich sehr grundlegend eine Einführung in das Thema Queer sein. Ich empfinde das als eine relativ spannende Herausforderung und hoffe, dass es mir gelingt, einige ganz grundsätzliche Linien zu ziehen, die ein bisschen als Geländer, als Möglichkeit des Anknüpfens der kommenden Vorträge dienen sollen. Mit meiner Überschrift It's all about queer spreche ich 2 Zusammenhänge gleichermaßen an. Der erste ist einfach, um mit einem Augenzwinkern zu lesen. It's all about queer ist natürlich ein Versprechen, das ich in einer Dreiviertelstunde nicht einlösen kann und das ich als einzelne Person auch nicht leisten werde. Das ist aber auch gar nicht mein Anspruch. Der zweite ist bereits inhaltlich. Lasse ich das Wort about, das genau deshalb in einer Klammer steht, weg, sage also it's all queer, dann rufe ich damit in meinen Augen einen ganz wichtigen Status queerer Theoriebildung und damit mittelbar auch queerer Politik und oder queerer Praxen auf. Queer hat für mich den Status einer Perspektive, die man auf Welt, aus dieser Perspektive vermutlich soziale Welt, haben kann. Und wenn ich, das dürfte naheliegen, diese Perspektive für eine besonders gute, eine besonders spannende halte, bedeutet diese Aussage natürlich auch, dass es möglich ist, die Welt auch anders zu sehen. Wenn ich also sage, it's all queer, dann meine ich damit, dass sehr viele Phänomene der Welt, die mich umgeben, aus einer queeren Perspektive gesehen werden können. Und mir scheint es auch ziemlich sinnvoll, das zu tun. Aber der Reihe nach. Um mich zu nähern, gehe ich in 3 Schritten vor, denen dann ein Ausblick folgt. Zunächst führe ich eine relativ holzschnittartige Darstellung historischer Entwicklungen der politischen Bewegungen, die sich um Geschlecht und vor allem Begehren gruppiert haben, vor, um zu zeigen, an welchen Punkten der Geschichte Identitätspolitik, und das ist im Zusammenhang mit Queer ein sehr wesentliches Phänomen, einen sinnvollen Einsatz darstellte. Das ist deshalb wichtig, weil Identitätspolitik später von Queer sehr deutlich kritisiert wird. Identitätspolitik verstehe ich dabei als eine Politik, die die Rechte im Namen einer Gruppe von Menschen fordert, die sich über ein gemeinsames Merkmal beschrieben haben oder beschrieben wurden. Diese Form politischen und also auch alltagspolitischen Handelns wurde zu Beginn der 80er Jahre durch eine sozialstrukturelle und theoretische Entwicklung erheblich erschüttert. Diese Erschütterung verdanken wir auch ein neues Nachdenken über die Fragen von Identität. Es handelt sich um den Auftritt queerer Aktionsformen auf der politischen und kurz danach queerer Theorieentwürfe auf der akademischen Bühne. Und was das Ereignis war, verrate ich dann gleich. Ne? Danach werde ich in einem zweiten Schritt die wesentlichen Grundannahmen, die sich mit queer verbinden, ausbuchstabieren und dann in einem dritten Schritt eine davon, die Kritik an Heteronormativität, genauer darstellen. In einem vierten und abschließenden Schritt werde ich dann einen ganz kurzen Ausblick auf mögliche Anwendungen von queer geben. Ich beginne mit meinem ersten Kapitel einer kurzen Darstellung der historischen Wurzeln von queer, die sich vor allem in zwei verschiedenen, aber miteinander verbundenen sozialen Bewegungen verorten lassen, der frühen Frauen- und der frühen homosexuellen Rechtsbewegung. Ohne das im Einzelnen auszuführen, kann man sagen, dass dort schon das Thema Identität und Politik in deren Namen eine wesentliche Rolle spielte. Die Argumentationen von Karl-Heinz Ulrichs und folgend Magnus Hirschfeld, 1890 bis 1920 ungefähr, also ist diese Phase, um die vorletzte Jahrhundertwende herum beispielsweise, dass es sich bei homosexuellen Männern um eine andere Sorte Mann, beziehungsweise sogar als Mensch, also eine andere Sorte Mensch handelt, als bei Heterosexuellen, genauer um ein drittes Geschlecht, ist als auf verschiedenen Ebenen folgenreicher Versuch zu lesen, homosexuelle Handlungen in einen Zusammenhang mit Natur, also mit unhintergehbaren Anlagen zu bringen und so der Strafverfolgung zu entziehen. Dass dieses Argument bei all seiner Wirksamkeit Probleme bereiten kann, ist bis heute in den Auseinandersetzungen um Gleichheit und Gleichberechtigung präsent. Ich komme darauf zurück. Im Folgenden, was ich jetzt darstelle, spielt sich im Kontext US-amerikanischer Gesellschaft statt, einfach weil es da sozusagen plastischer zu beschreiben ist. Als Zäsur, also wir springen jetzt ein bisschen, ne? Irgendwie, also nicht mehr Jahrhundertwende, sondern 1900, ungefähr 70, bisschen früher. Als Zäsur im Kampf um Gleichberechtigung, die von der Lesben- und Schwulenbewegung geführt wurde, werden heute meistens die Unruhen in der Christopher Street, die, so will es der legendäre Gründungsmythos, am 27.06.1969 begannen und heute noch den Ursprung der CSD-Paraden darstellen, benannt. Es gab Bürgerrechtsgruppen zu dieser Zeit, die eher eine assimilierende Politik gemacht hatten. Also die gesagt haben, naja, wir sind irgendwie schon irgendwie anders, weil wir sind schwul oder lesbisch, aber das darf man nicht merken und wir sind ganz normale Bürger wie ihr anderen auch. Ne? Also so eine sehr verhaltene, eine sehr zurückgezogene Politik, eben eine Assimilierung, also eine angleichende Politik. Wobei man auch sagen muss, so wahnsinnig populär waren die auch alle nie. Also die gab es aber so irre. Riesenbewegungen waren es nicht. Also diese Idee der assimilierenden Politik gerät mit den Unruhen in der Christopher Street und in deren Folge ins Hintertreffen. Es kommt zu einer Radikalisierung der Bewegung und des Denkens. Es kommt auch zu Bündnissen mit anderen linken Gruppierungen der Zeit in den USA. Nina Degele beschreibt es so: Der Protest gegen den Vietnamkrieg, Black Power, Frauenbewegung und Studentenproteste, die schwul-lesbischen Bewegungen waren lediglich ein Teil der Mobilisierung der 1968er. Allesamt lehnten sie Assimilationsstrategien zugunsten grundlegender rechtlicher Reformen ab. Also nicht mehr, wir sind fast so wie ihr, deshalb ist es total okay, wenn wir irgendwie gar nicht sichtbar sind, sondern wir wollen unglaublich genauso viele Rechte wie ihr mindestens. Diese Zeit, deren Bewegung mit dem Begriff Gay Liberation beschrieben wird, hatte für das Selbstbild von vielen Schwulen und Lesben weitreichende Folgen. John DeMilio schreibt darüber: Gay Liberation hatte auch eine Wirkung auf das Selbstbild von denjenigen, die nie einer schwulen oder lesbischen Organisation beigetreten sind oder an einer Demonstration teilgenommen haben. Die Ideen dieser Bewegung haben die Subkultur von Schwulen und Lesben so durchdrungen, dass ihr Stolz und ihre Offenheit gemeinsam Charakteristiken der ganzen Community wurden. Gay Liberation verursachte eine Umwandlung der Homosexualität von einem Stigma, das man vorsichtig verstecken musste, in eine Identität, die die Mitgliedschaft in einer für den Freiheitskampf organisierten Gemeinschaft bedeutete. Dass das mit dem Umsturz der Gesellschaft dann doch nicht so wahnsinnig stattgefunden hat, wissen wir. Das dürfte zum einen daran liegen, dass diese Bewegungen einfach nicht ausreichend Macht konzentrieren konnten, um sozusagen wirklich ganz grundlegend Gesellschaft umzuwälzen. Und ein anderes Problem liegt trotz der Entwicklung einer jetzt anders gelagerten schwulen bzw. lesbischen Identität in der Bündnispolitik. Die schwierigen Beziehungen von schwulen, Lesben und heterosexuellen Frauen, also das sind die beiden großen Gruppen, ne? Also Homo-Rechtsbewegung, Frauenrechtsbewegung, verweisen darauf, dass Sexualität und Geschlecht zwei Kategorien sind, deren Verhältnis auch bis heute in der Theorie nicht einfach zu fassen ist. Genau. Auch wenn relativ offensichtlich ist, dass Unterdrückungsmechanismen, die Geschlecht und oder sexuelle Orientierung als Grundlage haben, eng zusammenhängen, ergaben sich inhaltlich und politisch diverse Differenzen. Beispielhaft mache ich mal ein paar der klassischen Fragen, die man jetzt stellen könnte. Partizipieren Schwule nicht am Patriarchat? Unterdrücken sie damit Frauen nicht noch mehr als heterosexuelle Männer? Genügt, und das wäre eine Frage, die nicht nur für das Verhältnis zwischen Lesben und Schwulen, sondern auch, auch innerhalb dieser Gruppen leitend wäre, genügt die gleichgeschlechtliche sexuelle Objektwahl als die Basis eines Bündnisses? Was für Konsequenzen hat die Aussage, dass Feminismus die Theorie, lesbisch sein die Praxis wäre? Sind Bisexuelle auch mit gemeint? Diese Fragen, die sind sicherlich nicht vollständig zu klären, und ich glaube, es gibt von diesen Fragen auch heute noch ganz viele. Auf jeden Fall sind das Fragen, die dazu geführt haben, dass die anfängliche Euphorie der Gay Liberation ziemlich schnell verflogen ist. Also der darf dann wieder aus dem Baum rausklettern, sozusagen. Ich komme jetzt zu dem Punkt in der Zeit, der als The Queer Moment beschrieben wird. Allerdings kam mit der Entdeckung von AIDS eine neue, sehr schwierige Situation auf die Agenda. Die Entdeckung von AIDS und eine aggressive, homophob-sexistische religiöse Rechte in den USA machten Schwulen und Lesben, den Schwulen wegen des AIDS an sich und Schwulen und Lesben auch noch wegen sexueller Degeneration, als Verursacher einer instabilen gesellschaftlichen Ordnung der 1980er Jahre aus. Also ganz klassisches Argument, ne? Weil wenn die sich nicht moralisch verhalten, die Leute, also wenn die dann irgendwie nicht heiraten, sondern schwul sind oder lesbisch sind oder wilde Ehe und also all diese Sachen hängen da dran, dann geht gesellschaftliche Ordnung verloren und dann kommt es zu gesellschaftlichen Problemen. Ist ein Argument, wenn man das sozusagen ein bisschen abstrahiert, kann man das heute zum Teil auch wieder hören. Die konservative stilisierte monogame Heterosexualität zum Allheilmittel, das gesellschaftliche Stabilität und Ordnung wiederherstellen sollte. Meine Folien falsch. Sabine Haag schreibt dazu, den lesbisch-schwulen Communities verdeutlichte die politische Neuordnung des gesellschaftlichen Feldes, dass ein Teil der US-amerikanischen Gesellschaft, nämlich sie selbst, als durchaus verzichtbar angesehen wurde. Gleichzeitig wurde die Heterogenität in der schwul-lesbischen Gemeinschaft deutlich. Beides zusammen führte dazu, dass eine Politik, die die Integration einer Minderheit in die Mehrheitsgesellschaft forderte, im Angesicht einer Krise, in der es um Leben und Tod ging, an ihre Grenze gestoßen war. Zitat Ende. Queer entsteht hier als eine notwendige neue Form von Kooperation. Und dazu schreibt Douglas Crimm, die AIDS-Krise hat uns direkt mit den Konsequenzen von Separatismus und Liberalismus konfrontiert. Und genau in dieser politischen Krise wurde der Begriff Queer wieder beansprucht, um neue politische Identitäten zu entwerfen. Mit dieser politischen Entwicklung ging auch eine theoretisch-akademische einher, die inzwischen als sehr produktiv angesehen werden kann. Ich werde im Folgenden nun wesentliche Annahmen und einige Auseinandersetzungen der theoretischen und damit in gewisser Weise auch immer politischen, weil das hängt gerade bei Queer, das ist so ähnlich wie im Feminismus und der Frauenbewegung auch, also hängen Theorie und Politik immer in irgendeiner Art und Weise zusammen. Also ich werde jetzt quasi theoretische Artikulationen präzisieren, die aber auch immer diesen Impetus des Politischen zumindest mal mit dabei haben. So. Bisher habe ich dargestellt, welcher Kontext das Entstehungsumfeld von Queer sein könnte, also oder wie es beschrieben wird. Dabei waren, wie gesehen, vor allem soziale Bewegungen bedeutsam. Die Frage, die nun sicherlich im Raum steht, ist vermutlich, was genau meint der Begriff eigentlich und welche Ausnahmen sind mit ihm verbunden? Annahmen sind mit ihm verbunden, pardon. Ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass ich Queer als theoretische Perspektive sehe, die in meiner Lesart gut geeignet ist, um Phänomene des Sozialen zu analysieren. Was bedeutet es nun? Begriffliche Annäherungen sind an dieser Stelle aus unterschiedlichen Perspektiven möglich. Es wäre möglich, die theoretischen Hintergrundtheorien, mit denen Queer arbeitet, zu benennen oder zu versuchen, den Gegenstandsbereich zu beschreiben. Ich möchte Gudrun Perkow folgend den Weg wählen, eine inhaltliche Bestimmung im Sinne der Frage, wie wird Queer gebraucht und welche Bedeutung hat es dann jeweils, vorzunehmen. Ursprünglich bedeutet Queer in etwa sowas wie schräg, falsch, also im Sinne von Falschgeld, einer Vortäuschung oder pervers und war bzw. ist immer noch ein Schimpfwort. Dieses wurde, wie in anderen sozialen Bewegungen auch beobachtbar, angeeignet und in einen sozusagen mit Stolz genutzten positiven Begriff verwandelt, zumindest im englischsprachigen Raum. Im Deutschen, das ist eine ganz wesentliche Differenz, hat Queer kein negativ besetztes Potenzial, sondern klingt eher ein bisschen exotisch, besonders und vor allem auch harmlos. Würde ich heute Abend statt Queer Theory die Übersetzung den Begriff Perversentheorie nutzen, würde das sicherlich ganz andere Formen der Irritation hervorrufen. Ich stelle mir dann immer vor, wenn man so einen Antrag schreibt an irgendeine Forschungsgesellschaft, irgendwie honorige Menschen, und schreibt, ich möchte gerne perversen Studien an der Uni etablieren. Also das ist ein Unterschied. Ne? Im Deutschen ist das sozusagen sehr glatt irgendwie. Also ich assoziiere damit nichts Negatives oder nichts Beschimpfendes. Gudrun Perkow stellt nun fest, dass Queer im deutschsprachigen Raum mindestens drei Bedeutungsvarianten hat, die in meiner Wahrnehmung auch alle noch vorhanden sind und sozusagen nebeneinander hergenutzt werden. Das ist, also sie macht das ganz toll immer mit so ganz langen Wörtern mit Bindestrichen. Die feministisch-lesbisch-schwul-queere Variante ist letztendlich nichts anderes als da, wo früher lesbisch und schwul drauf stand, steht jetzt queer. Also früher ging man zur schwulen Party, heute geht man zur queer Party. Der homosexuellen Gottesdienst vor 20 Jahren heißt heute irgendwie Pink Prayer. Ne? So. Das wäre die Synonym. Also da ist quasi inhaltlich nichts verändert. Das Einzige, was man macht, ist, dass man aus schwul und lesbisch queer gemacht hat. Das ist die erste Variante. Da gibt es ja auch irgendwie... So. Dann gab es sozusagen, wäre der erste Entwicklungsschritt, die feministisch-lesbisch-schwul-bi-transgender-queere Variante. Da hat man letztendlich das gemacht, was heute relativ normal ist, also das, was früher ein Schwulenzentrum war, ist heute ein Schwulen-Lesben-Bisexuellen-Transgender-Zentrum und für Freundinnen und Freunde, alle, die es werden wollen. Also man hat es sozusagen um zwei Kategorien erweitert, ja. Ich finde, es ist ein wichtiger Schritt, weil gerade das, sowohl die Auseinandersetzung mit Transgender-Personen als auch die Auseinandersetzung mit Leuten, die sich sexuell nicht eindeutig verorten, also die zum Beispiel sagen, ich stehe sowohl auf das eine wie auf das andere Geschlecht oder auf alle Geschlechter, das waren lange sehr große oder sind es bis heute große Irritationen, weil das sind ja keine richtigen Schwulen und Lesben. Ne? Also so, das komme ich noch zu. Okay, das sind sozusagen zwei eher begriffsorientierte Varianten. Und die dritte ist dann die, ist jetzt wieder kürz, das fand ich, also wahrscheinlich will sie, dass man die benutzt, deshalb ist die jetzt wieder kurz, die plural-queere Variante. Schreibt sie, das ist ein politisch-strategischer Überbegriff für alle Menschen, der gesellschaftlich herrschenden Norm nicht entsprechen oder nicht entsprechen wollen. Was dahinter steht, ist sozusagen die Idee, dass es einem Menschen freigestellt sein soll, wie er sich selber beschreibt, welche Identität er sozusagen annimmt oder ob er überhaupt eine annimmt oder ob er sich zum Beispiel einfach auch als nicht beschreibbar selber versteht, was seine sexuelle Orientierung angeht, was sein Geschlecht angeht. Also das ist ein sehr offener Begriff und das kann man sozusagen schon mal so als Randbemerkung sagen, diese Offenheit, die wurde in ganz vielen politischen und theoretischen Zusammenhängen auch oft falsch verstanden im Sinne von, das ist sehr voluntaristisch, da kann man ja heute mal so und morgen mal so. Also heute bin ich irgendwie Junge, morgen bin ich Mädchen, übermorgen bin ich dazwischen und meine sexuelle Orientierung ändere ich auch noch jeden Tag. Und das meint es nicht. Ne? Also es meint nicht, dass man sozusagen völlig wahllos durch die Welt switchen kann, weil natürlich sind das in der Regel sehr anstrengende Prozesse. Aber da kann man halt viel besser hinterher sagen, naja, das ist total anschlussfähig an den Neoliberalismus, wenn die Leute einfach sich so entwickeln, dahin entwickeln können, wo sie wollen, ja. Aber gut, das ist eine Nebenbemerkung, da kommen wir in der Vorlesungsreihe bestimmt auch nochmal hin. So, und die Forderung oder die Idee, die dahinter steht, ist, dass ein Begriff, auch der Begriff queer, niemals in der Lage ist, eine Person oder Menschen die er beschreibt, vollständig zu beschreiben, sondern dass es immer ein Mehr gibt in diesen Beschreibungsmöglichkeiten, immer ein noch dazu, was diesen Menschen nochmal verändert. Und damit, das liegt auf der Hand, wird das mit den Gruppen relativ problematisch. Ich komme da gleich noch genauer hin. Die Forderung, die greife ich ganz am Schluss nochmal auf, ist dann Identitätspolitiken, also diese Politiken, wo man sagt, wir Schwule fordern, weil für Schwule ist das wichtig, wir Frauen fordern, weil für Frauen ist das wichtig, können und sollen umfassender zugunsten des Modells der Pluralität dekonstruiert werden. Diese letzte Variante, die am weitesten reicht und die auch den Inhalten dieser Vorlesungsreihe zugrunde liegt, kann auch als Antwort auf die bereits angesprochene Kritik der Festlegung und Festschreibung scheinbar eindeutiger Identitäten gelesen werden. Am Anfang habe ich angedeutet, dass die Forderungen im Namen einer bestimmten Gruppe immer ein zweischneidiges Schwert sind. Auf der einen Seite hat es sich als äußerst schwierig erwiesen, politische Forderungen zu stellen und sich dabei nicht auf eine bestimmte Gruppe, zum Beispiel die Frauen, die Schwulen, die Lesben, zu berufen. Ich muss die Zeit im Blick haben. Das hat mindestens zwei Gründe. Zum einen richten sich Ungleichbehandlungsprozesse ja gegen diese imaginierten Gruppen. Wenn es Gesetze gibt, dass manche Menschen heiraten und andere Lebenspartnerschaften eingehen dürfen, dann richtet sich die Ungleichbehandlung gegen eine relativ genau zu beschreibende Gruppe. Nun ist es natürlich nicht zwingend notwendig, im Namen dieser Gruppe das Problem zu benennen, aber es ist zumindest erstmal naheliegend. Ne? Und auf den ersten Blick ist das sicherlich auch der einfachere Weg. Dazu kommt ja, dass politische Botschaften, wenn sie nachhaltig gehört werden sollen, nicht zu komplex sein sollten, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Zum anderen, und das ist das alte Argument aus den Frauen-, Homo- und sonstigen Bewegungen, rückt die Vorstellung, dass Frauen, Schwule, Lesben etc. ebenso sind, wie sie sind. Und zwar verbunden mit spezifischen Eigenschaften. Die Position des Argumentierens ist also sozusagen die Idee, dass man das vorgängig denkt. Ja? Also es gibt die... Ich bin das sozusagen und das, da kann ich gar nichts dafür. Ich bin so geboren, also es ist Natur oder, ja, meistens ist es Natur. Also das ist immer das Einfachste. Alles, wird dann, alles andere könnte man ja verändern. Ne? Also niemand kann was dafür, dass er lesbisch ist und damit auch für bestimmte Eigenschaften ebenfalls nicht. Entsprechend kann man ihn da zumindest nicht für bestrafen. Ungefähr so funktioniert das Argument. Das Problem, das formuliert wurde und das sich in queeren, also dass sich dann in queere Theorie und Praxis verdichtet und zentral gestellt hat, kann man mit einer gängigen Zitation, also wahrscheinlich die einzig wirklich ganz gängigen Zitation, also Zitat von Judith Butler am besten fassen. Das ist, glaube ich, das, was am meisten zitiert wird. Aber es ist ja auch gut. Ne? Auch die Theorien feministischer Identität, die eine Reihe von Prädikaten wie Farbe, Sexualität, Ethnie, Klasse und Gesundheit ausarbeiten, setzen stets ein verlegenes und so weiter ans Ende ihrer Liste. Durch die horizontale Aufzählung der Adjektive bemühen sich diese Positionen, ein situiertes Subjekt zu umfassen, doch gelingt es ihnen niemals, vollständig zu sein. Etwas anders formuliert, bereits zu den Zeiten von Magnus Hirschfeld gab es Auseinandersetzungen darüber, ob die sogenannten Tanten, heute würden wir Tunten dazu sagen, Teil dessen sind, was gemeint ist, wenn über homosexuelle Männer gesprochen wird. Oder im Namen von homosexuellen Männern gesprochen wird. In der Geschichte der feministischen Bewegungen gab und gibt es immer wieder Auseinandersetzungen darüber, in wessen Namen gesprochen ist, wenn von den Frauen die Rede ist. Es geht also darum, dass andere Identitäten, die ein Subjekt mit bestimmten, nicht einfach additiv zum Aspekt Frau sein, also wenn sozusagen diese Aspekte dazukommen, sondern dass diese sich eigenständig in das Subjekt einprägen und dadurch eine je eigene Subjektposition herstellen. Wenn dieser Gedanke Butlers also tragfähig ist, bedeutet das, wieder vorgeführt am Beispiel der feministischen Bewegung erstmal, dass die Subjektposition, also ist jetzt alles Zitat, einer schwarzen lesbischen Professorin, also die ganzen Eigenschaften meine ich sozusagen als Zitation, eine andere ist als die einer obdachlosen Latina, die Drogengebraucherin ist. Oder dass die viel zitierte lesbische, schwarze, behinderte Frau in eine andere Subjektposition gerät oder etwas weiter formuliert in einer anderen Welt lebt, als der weiße, schwule Mittelschichtsmann aus der Vorstadt. Das heißt nicht, dass diese Personen keine gemeinsamen Ziele entwickeln können, das heißt aber schon, dass die Verkürzung auf eine Eigenschaft, im ersten Fall Geschlecht, im zweiten Fall Begehren, problematisch, weil ausschließend ist. Es entstehen so die von Butler beschriebenen verworfenen Räume, also die sprachlichen und materialen Nichtorte und undenkbar Existenzen, die nicht im theoretischen Nachdenken und politischen Handeln vorkommen, weil sie nicht bezeichnet werden können. Das Problem der Kategorisierungen über eine bestimmte, für eben diese Kategorisierung dominant gesetzte Eigenschaft ist also hinlänglich bekannt. Diskutiert wird es meistens mit Begriffen wie Reifizierung. Also in den 90er Jahren gab es einen ganz wichtigen Aufsatz von Gildemeister und Wetterer, der für die feministische Forschung genau dieses Problem der Reifizierung in den Mittelpunkt stellt. Darüber hinaus ergeben sich aber andere Problemlagen, deren Bedeutung gerade für die Interpretation sozialer Ungleichheitsphänomene nicht zu unterschätzen ist. Jürgen Budde hat eindrucksvoll gezeigt, dass beispielsweise die Kategorie Geschlecht in der vor allem medialen Diskussion der PISA-Ergebnisse eine Dramatisierung zu Ungunsten anderer, ebenfalls erklärungswirksamer Einflüsse, wie zum Beispiel soziale Herkunft, erfährt. Diese Verkürzung eines wesentlichen, weil für Bildungspolitik und Erziehungswissenschaft wichtigen Zusammenhangs kann so zu problematischen Vereinfachungen im Bereich politischer Steuerung und erziehungswissenschaftlicher Reflexion über das virulente Problem der Erzeugung sozialer Ungleichheit über die Institution Schule führen. Etwas provokativer formuliert, man kann die Frage stellen, warum trotz der vielen Hinweise, dass die soziale Herkunft und der Zugang zu Bildung in Deutschland extrem viel miteinander zu tun haben, kann die Frage stellen, warum dieser Aspekt in der Diskussion über die Jungen als angeblichen Bildungsverlierer, das soll so einer sein, auf einen anderen Aspekt nahezu reduziert wird. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass Geschlecht in diesem Zusammenhang als Erklärungsvariable überstrapaziert und dramatisiert wird und damit das Problem der Klasse beispielsweise verdeckt wird. Vielleicht also sozusagen als Nebenbemerkung, ich erzähle relativ häufig über dieses mediale Phänomen von Jungs als Bildungsverlierer und habe jetzt festgestellt, das ist also noch viel schlimmer, als ich dachte, weil das glauben ganz viele Leute wirklich. Also das ist manchmal, wenn man so als Wissenschaftler dann oder wenn man darüber nachdenkt, auch so eine Distanz zu den Sachen und denkt, naja, das machen halt irgendwie drei Leute und dann wird das ganz groß, aber es ist tatsächlich für ganz viele Menschen Realität, wenn ihre Kinder in die Schule gehen und Jungen sind, wenn es in der Schule nicht klappt, dann sagen sowohl Lehrerinnen als auch Eltern irgendwie, naja, es sind eben Jungs, die sind ja in der Schule, ist es ja schwierig mit Jungs, weil es ist ja eine feminisierte Schulumwelt. Also es ist eine sehr einfache Erklärungsvariable, das ist auch wieder so eine unhintergehbare, dafür kann man nämlich nichts, die kann man auch irgendwie nicht, also zumindest ist es ziemlich schwierig, das zu ändern, ne? Und damit hat man eine sehr einfache Erklärung. So, ich glaube, das ist das Problem. Zusammenfassend bis hierher. Damit ist genau der Punkt angesprochen, der sich am Ende der Beschreibung von Gudrun Parkow wiederfindet, wenn sie die Forderung der Dekonstruktion der Identitätspolitik zugunsten pluraler Modelle sozusagen aufruft. Ein weiteres Problem, was sich hier stellt, ist etwas schwieriger fassbar. Sabine Haag hat geschrieben, wer im Namen von Identität spricht, spricht in jedem Fall mit dem Gewicht der Authentizität. Und Authentizität unterstellt Wahrheit und unhintergehbare Erfahrungen. Ich als Schwuler weiß aber, was gut für alle Schwulen ist und ich als Frau weiß, wie es allen Frauen geht. Dabei geht es nicht darum, dass Erfahrung keinen Wert besitzt. Aber es sind Erfahrungen einer Person in einem Kontext, in einer bestimmten Subjektposition, in einer bestimmten Relation von Merkmalen. Und das andere Problem, das mit Authentizität einhergeht, ist, dass auch die Communities, die Gruppierungen und Szenen immer wieder sich sozusagen damit auseinandersetzen, Wahrheit zu suchen. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Also dass zum Beispiel für die homosexuelle Gleichberechtigung nur richtige Schwule und Lesben sprechen dürfen und keine Menschen, deren Begehren bisexuell ist, und dass nur richtige Frauen zu den Frauenpartys kommen dürfen und nicht solche, die ein X- und ein Y-Chromosom haben. Auch das hat etwas mit dem Status von Erfahrung und deren Verallgemeinerung und der Abgrenzung darüber zu tun. Nur ein echter Schwuler kann qua universalisierter Erfahrung wirklich Auskunft über die Situation von Schwulen geben. Dass diese Perspektive aus der Sicht Butlers keinen theoretischen oder gar praktischen Bestand hat, habe ich versucht anzusprechen. Das ist zum Beispiel auch, also das berichtet ihr ja auch immer aus den Schulprojekten. Es gibt Schulprojekte, wo versucht wird, über unterschiedliche Lebensweisen aufzuklären und da ist das Thema auch in der Regel sexuelle Orientierung und Geschlecht. Und es gibt solche Schulprojekte, wo das egal ist, welche sexuelle Orientierung die Leute haben, es gibt welche, wo das nicht egal ist. wo sozusagen Heterosexuelle am besten eigentlich nicht mitmachen dürfen, weil die können ja nicht so gut drüber reden, wie das ist, wenn man nicht heterosexuell ist. Das ist genauso ein Ausschlussmechanismus. Eine Frage, die sich an Identitätspolitik sozusagen reibt, ne? Oder wo sich das dann reibt. Ich komme jetzt zu den von Lena Degele formulierten Zielrichtungen queerer Kritik oder systematisiere das nochmal und gehe dann über in den Bereich Heteronormativität und der Kritik daran sozusagen als großen, letzten großen Teil. Also Degele formuliert drei grundlegende Zielrichtungen der Kritik: die Identitätskritik, die Begriffs- und Kategorienkritik und die Heteronormativitätskritik. Das mit der Identitätskritik habe ich jetzt in Teilen schon angesprochen. Die zweite Zielrichtung für ihre Kritik ist sozusagen, ganz kurz gesagt, die Idee, dass wenn man wissenschaftliche Fragestellungen hat oder auch überhaupt mit Kategorien operiert, wie zum Beispiel Mann und Frau, dass man versucht, diese Kategorien sehr sensibel zu halten und sich immer wieder zu überlegen, was in diese Kategorien alles schon historisch auch eingelassen ist, ob da Ausschlüsse mitproduziert werden. Das kann zum Beispiel bei, das wäre jetzt eher so ein Beispiel aus der feministischen Forschung, aber das ist oft ganz problematisch, wenn untersucht werden soll, wie verhalten sich Jungen, wie verhalten sich Mädchen, dann passiert meistens Folgendes, also Mensch geht da irgendwie hin und sagt, naja, es gibt Jungen und Mädchen, und die unterscheiden sich in ihrem Verhalten und dann beobachtet man Jungen und Mädchen, wie die sich in ihrem Verhalten unterscheiden und findet am Schluss bei raus, dass es Jungen und Mädchen gibt und dass die sich in ihrem Verhalten unterscheiden. Jetzt ein bisschen flapsig gesagt, ich will niemand unterstellen, dass er sozusagen diesen Schritt nicht geht, diese Reflexion. Ja, ich glaube, es gibt sehr wichtige Forschungen auch in dem Bereich. Aber man könnte ja auch überlegen, ob man versucht, einfach mal rauszufinden, wie verhalten sich Kinder und hinterher mal kategorisiert, also nicht von vornherein weiß, dass es irgendwie zwei verschiedene Kindergruppen gibt, die genau unterschiedlich funktionieren, sondern erst Kinder beobachtet und dann mal guckt, was passiert mit dem Verhalten. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, so eine Kategorie Geschlecht sensibel und offen zu halten. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass ich voll der Crack bei Forschungsprojekten bin. Also das. So, jetzt geht es um Heteronormativität. Ich fange an mit einer etwas sperrigen Definition. Heteronormativität ist die Beschreibung von, Zitat Hartmann Klesse, Heterosexualität als ein zentrales Machtverhältnis, das alle wesentlichen gesellschaftlichen und kulturellen Bereiche, ja die Subjekte selbst, durchzieht. Das mag auf den ersten Blick verwundern. In den Köpfen der meisten Menschen dürfte Heterosexualität weniger ein Machtverhältnis auf der gesellschaftlichen Ebene sein, sondern etwas als Natürliches, biologisch Begründetes und damit im besten Sinne des Wortes Normales. Gerade hier kann eine Besonderheit des queeren Denkens hervorragend vorgeführt werden. Queer ist eine Perspektive, die scheinbare Eindeutigkeiten irritieren will. Das habe ich ja schon am Beispiel der Identitätsgruppen versucht zu zeigen. Und um diesen Anspruch einlösen zu können, dreht der queere Blick die übliche Logik der Auseinandersetzung mit scheinbarer Normalität und scheinbarer Abweichung um, stellt ihn sozusagen auf den Kopf. Nicht mehr die Ränder des Normalen, die Abweichungen, die als besonders andersartig pathologisch gelten, stehen im Licht des Interesses, nicht mehr die Geschichte derer, die nicht die Zonen der Normalität bevölkern, sondern das Zentrum, das scheinbar Normale, das üblicherweise Unhinterfragte. Beispielhaft, ich vermute, dass kaum eine Person, die sich als heterosexuell beschreibt, jemals in ihrem Umfeld entsprechend dazu bekennen musste. Mama, ich muss dir was ganz Schlimmes sagen. Sie musste auch vermutlich, zumindest deswegen, keine Angst vor Zurückweisung durch Freunde oder Verwandte haben. Sie muss nicht dafür kämpfen, dass ihre erotische Verbindung mit einem anderen Menschen anerkannt wird und so weiter. Personen, die sich nicht als heterosexuell beschreiben, dürften aber genau diese Dinge unter Umständen schon erfahren haben. Queer dreht jetzt also nun diese Perspektive um und stellt die Frage anders. Stellt also nicht die Frage, wir erforschen jetzt mal, welches Gen dafür verantwortlich ist, dass die Mutter Stress in der Schwangerschaft hat und dass der Junge deshalb schwul wird, sondern fragt, welche Geschichte hat Heterosexualität? Wie ist Heterosexualität entstanden? Wie können wir das dekonstruieren? Wer profitiert von Heterosexualität und wie? Und das könnte man jetzt genauso wenden, also auch aus einer queeren Perspektive, wer profitiert zum Beispiel vom System der Zweigeschlechtlichkeit? Wie ist das eigentlich zustande gekommen? Das bedeutet, ich zitiere Sabine Haag, das bedeutet, dass das Regime der Heterosexualität nicht alleine Subjektivitäten, Beziehungsweisen und Begehrensformen organisiert, vielmehr strukturiert es auch gesellschaftliche Institutionen wie Recht, Ehe, Familie und Verwandtschaft oder wohlfahrtsstaatliche Systeme. Dieses Zitat komprimiert die wesentlichen Annahmen und Aussagen, die zur Heteronormativität zu treffen wären, sehr gut. Ich fange am Anfang an. Heteronormativität beschreibt ein Regime, also etwas, dem wir uns unterordnen, das uns regiert, beeinflusst, das Macht hat. Dieses Regime wird im Großen und Ganzen von drei Grundannahmen getragen. Erste Grundannahme: Es gibt genau zwei voneinander unterscheidbare Geschlechter. Zweitens: Alle Menschen können sich einem dieser beiden Geschlechter zuordnen oder alle Menschen können genau einem dieser beiden Geschlechter eindeutig zugeordnet werden. Drittens, dritte Grundannahme, also eindeutige Geschlechter, jeder passt in eine von den beiden Formen rein, ne? Also jeder von uns ist rosa oder blau. Und das dritte, die beiden Geschlechter sind, oh nein, eindeutig sexuell aufeinander bezogen. In anderen Worten bedeutet das, dass es eine Eindeutigkeit in der Kette Sex, also biologisches Geschlecht, Gender, soziales Geschlecht, Desire, Begehren gibt. Das muss alles zusammenpassen. Also ein Mensch muss sozusagen, wenn man sich den nackt vorstellt, das muss man dann ja immer, weil man sieht ja angezogen, sieht man das ja nicht. Also nackt vorstellt, dann muss der, also ein Beispiel, aussehen wie ein Mann. Dann muss der sich auch benehmen wie ein Mann, was das auch mal heißt. Und wenn er ein Mann ist, dann muss er jemand begehren, der, wenn man ihn aussieht, aussieht wie eine Frau und sich benimmt wie eine Frau, die ihn auch begehrt. Ja? Das ist sozusagen die Kohärenz der Kette von Sex, Gender und Desire. Ist diese Aufgabe erledigt, ist diese Kohärenz hergestellt, dann haben wir Normalität. Mit dieser Perspektive im Gepäck wird es dann möglich, soziale Zusammenhänge anders zu sehen. Damit meine ich, dass ich mit dem Wissen um das Regime der Heterosexualität, also wenn ich das als was Konstruiertes begreife, was nicht natürlich ist, nicht sozusagen vom Himmel gefallen ist, einfach da ist, sondern eine soziale Interpretation von Welt ist, damit meine ich, dass ich mit dem Wissen um das Regime der Heterosexualität, von dem Andreas Krass das in Parenthese schreibt, dass es wie Weihnachten in der Weihnachtszeit ist, man kann ihm einfach nicht entkommen, als Aufforderung oder gar Zumutung an Menschen und Gesellschaft bestimmte Zusammenhänge neu interpretieren kann. Ich versuche das jetzt anhand einiger Beispiele. Der Zwang einer eindeutigen geschlechtlichen Zuordnung beginnt ziemlich direkt nach der Geburt. Durch den performativen Akt der Benennung des Kindes als Junge oder Mädchen, also das ist ja, ne? It's a boy, it's a girl, also kann man so die Beine, so, kommt in der Regel eine ganze Kette von weiteren performativen Akten in Gang. Dazu gehören eindeutig farbliche Kennzeichnungen, die Auswahl der Spielzeuge und unter Umständen sogar die Auswahl der geschlechtlich richtigen Windel. Ich möchte Ihren Blick ganz kurz auf diese Windelpackungen lenken. Das Blaue ist für Jungs. Auf dem Blauen, also ich kann das jetzt, ne? Auf dem Blauen sind natürlich Autos auf der Windel. Oder zumindest auf der Packung. Das, naja, rosa, lila, pinkfarben ist offensichtlich für Mädchen. Und da sind Blumen und Herzen drauf. Wenn man mir jetzt irgendwie so eine Art zwanghaften Kulturpessimismus unterstellt, ich würde sagen, das hat schon auch was von Beeinflussung zumindest. Ne? So. Der Werbeslogan dazu war übrigens, Mädchen werden in der Mitte und Jungs am Bäuchlein nass. So. Kinder, die biologisch nicht eindeutig zuzuordnen sind, laufen Gefahr, sehr früh einer Serie sogenannter angleichender Operationen unterzogen zu werden, damit sie eindeutig aussehen. Und das bedeutet auch, damit wir wissen, wie wir sie erziehen sollen. Dass diese Bemerkung ist an dieser Stelle bedeutsam, zeigt auch, dass Biologie in keiner Weise die Eindeutigkeit hervorbringt, die das Soziale von ihr fordert. Etwas, das die eindeutige zweigeschlechtliche Ordnung stört, ist nicht denkbar und wenn es vorkommt, therapiebedürftig. Und zwar, das ist sozusagen eine Reminiszenz an die Podiumsdiskussion von gestern Abend, so therapiebedürftig, dass die Krankenkasse eine Serie von Operationen bezahlt. Auch ist davon auszugehen, dass in den meisten Familien, jetzt wieder ein bisschen anderer Kontext, selten Fragen nach gleichgeschlechtlichen Liebesbeziehungen gestellt werden. Und wenn, dann doch eher alarmiert. Tante Gerda wird den 10-jährigen Johannes nicht fragen, ob er vielleicht in Stefan verliebt ist, sondern eher, ob er schon eine kleine Freundin hat. Ingrid wird berichten, dass ihre einjährige Tochter Pauline jetzt schon mit den Männern flirtet und sie um den Finger wickelt. Und das ließe sich jetzt endlos fortführen, ja? Das kennen wir auch alle, ne? So. Und ich will mich auch gar nicht erheben. Ich funktioniere in vielen Bereichen natürlich ganz genauso. Ich sehe die Welt auch so. Ja. Aber auch auf der institutionellen Ebene finden sich permanent Prozeduren, die uns daran erinnern, dass wir eindeutig sind. Viele Formulare zwingen uns dazu, uns als männlich oder weiblich zu klassifizieren. Also ich frage mich immer, wenn ich irgendwo was bestelle und eine Rechnung kriege, warum ich da ankreuzen muss, ob ich Herr oder Frau Kittelhut bin. Vornamen müssen eindeutig und passend sein. Geheiratet wird nur, wenn es um Mann und Frau geht. Zu guter Letzt werden diese Anforderungen, die sich als normal maskieren und damit einer kritischen Analyse eben nur sehr schwer zugänglich sind, irritiert, dann kann das heteronormative System wehrhaft werden. So gibt es bei homosexuellen Paaren nahezu Stereotyp früher oder später die Frage, wer ist denn bei euch der Mann und wer ist die Frau? Dies wird entweder am Verhalten und oder an einer scheinbar klaren sexuellen Rollenverteilung festgemacht. Personen, die sich nicht gemäß ihrer geschlechtlichen Zuordnung benehmen, werden mit wenig vorteilhaften Begriffen wie Mann-Weib oder Tunte beschrieben. Es ist sicherlich kein Zufall, dass Schwul und Schwuchtel hervorragend funktionierende Schimpfwörter sind, während Hetero keine besonders beleidigende Wirkung zu entfalten vermag. In einer jüngst veröffentlichten Studie aus Berlin geben 62% der befragten Schülerinnen aus der Klassenstufe 6 an, dass in den letzten 12 Monaten eine Person in ihrem schulischen Umfeld als Schwul oder Schwuchtel beschimpft wurde. Aus der gleichen Studie, die ist von diesem Jahr, erfahren wir, innerhalb der letzten, also das sind jetzt zwei Fragen und ich sage immer die Antworten, also die prozentuale Antwort. Innerhalb der letzten 12 Monate habe ich mitbekommen, wie meine Klassenlehrerin, Option 1, sich über einen Jungen lustig gemacht hat, der sich wie ein Mädchen verhalten hat. 35% haben das erlebt, also 35% der befragten Schülerinnen haben erlebt, dass eine Lehrerin, also ihre Klassenlehrerin oder ein Klassenlehrer, sich über einen Jungen lustig gemacht hat, der sich wie ein Mädchen verhalten hat. Und 34% haben das Gegenteil erlebt, also dass sich darüber lustig gemacht wurde, wenn ein Mädchen sich wie ein Junge verhalten hat. Ich finde das beeindruckend, ganz vorsichtig formuliert. Diese Auseinandersetzung lässt sich nahezu unendlich fortführen. Wenn wir hier nachher rausgehen, dann können wir sozusagen, also das wäre jetzt mein Wunsch, dass wir alle so ein bisschen Heteronormativität beobachten können. Ne? Werbung, Zeitschriften, Fernsehserien und so weiter funktionieren in der Regel unausgesprochen heteronormativ. Alle anderen Formen von geschlechtlichen Zuordnungen, genauso wie Begehrensformen, bedürfen immer einer besonderen Benennung, eines Hinweises und entweder eines moralischen Statements oder einer Abwertung. Ich fasse zusammen. Ich habe versucht, einen Überblick darüber zu geben, wie sich Queer als soziale Bewegung entwickelt hat, und zwar sowohl in welcher sozialen Situation als auch mit welcher Zielrichtung. Im Folgenden habe ich dann versucht, eine Beschreibung zu geben, ausgehend von einer pluralen und sehr weit gefassten inhaltlichen Definition, um zentrale Aspekte queerer Kritik zu fassen und zu beschreiben. Abschließend möchte ich noch zwei Bemerkungen machen. Zum einen dürfte klar geworden sein, dass queer, wie ich es verstehe und wie es auch im Rahmen unserer Vorlesungsreihe oder Veranstaltungsreihe interpretiert wird, eng mit bestimmten Traditionen des Feminismus verbunden ist. Das ist natürlich kein Zufall. Viele der theoretischen Arbeiten, die es zu queer gibt, sind auch genau aus diesen Traditionen und Denkmodellen entstanden und entwickelt worden. Also es gibt auch zu dieser Begrifflichkeit, es gibt oft auch die Beschreibung queer-feministisch, nicht nur queer. Zum anderen erscheint es mir bedeutsam, dass mit dem, was ich bisher gesagt habe, nur ein Grundstein queeren Nachdenkens und vielleicht auch Handelns möglich ist, natürlich gelegt ist. Als grundlegend normalisierungskritische Perspektive hat queer unterschiedliche Weiterentwicklungen erfahren. Andere kritische Perspektiven wie postkoloniale Theorie, die Auseinandersetzung mit Klassismus, die Auseinandersetzung mit Rassismus und so fort, haben queeres Nachdenken beeinflusst und weiterentwickelt. Mit dem Forschungsansatz der Intersektionalität steht uns heute ein produktives und ein präzises Analyseinstrument zur Verfügung, mit dem Prozesse von Ungleichbehandlung und Situationen von Ungleichheit und der entsprechenden Gewalt auf unterschiedlichen Ebenen und mit dem Blick auf unterschiedliche Einflussfaktoren in den Blick genommen werden können. Dieses weite Verständnis ist auch leitend für die vielen Vorträge, die in dieser Reihe noch folgen werden. Das hat Steffi die vorhin alle gesagt, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Genau, es ist, also ich glaube zum Beispiel die Idee zu sagen, wie kann man mit einer queeren Perspektive pädagogisch handeln, das finde ich eine sehr spannende Auseinandersetzung. Oder für mich ist auch diese Auseinandersetzung mit dieser neuen Männerrechtsbewegung, dem Maskulismus, sehr interessant. Das ist ja eine sehr dramatische Bewegung, die jetzt ihre Rechte als Männer einfordert, weil der Feminismus hat sie ja quasi total entmachtet. Ja? Also das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Es ist aber sehr problematisch, es wird auch sehr hart geführt. Gehört sicherlich zu einem neokonservativen Blick auf Gesellschaft auch. Oder auch eben der Vorschlag, der nach poststrukturalistischen Wurzeln fragt, also nochmal eine andere Form der Theoretisierung ermöglicht. Sollte es mir gelungen sein, Sie und euch ein wenig neugierig gemacht zu haben, dann wäre das, was ich mir für den heutigen Abend gewünscht habe, erfüllt. Vielen Dank. Thank you.